Was ist es, das dich hierher zieht? Was zieht dich hierhin? Am Sonntagmorgen, an dem vielleicht 10:30 noch die Brötchen dampfen könnten. So. Vielleicht sind es Bedürfnisse, also andere Bedürfnisse, so am warmen Brötchen vorbei, das kann es ja auch schon einen neuen geben, ne? Größere Bedürfnisse als das wahrscheinlich. Vielleicht das Bedürfnis nach Gemeinschaft, vielleicht das Bedürfnis nach Abendmahl, wie wir es gerade gefeiert haben. Vielleicht das Bedürfnis nach Wort Gottes oder auf eine ganz andere Art mal abschalten können, könnte auch sein. Oder vielleicht ziehen dich Fragen hierhin. Fragen, von denen du hoffst, dass sie beantwortet werden. Glaube, lernen oder was fürs Leben vielleicht mitnehmen. Fürs Herz oder für den Geist. Was auch immer dich so an diesen Dingen hierher zieht, am Ende steckt Gott dahinter. Es ist Gottes Geist, der dich hierhin zieht. Gottes Geist hat dich an sich gezogen, hat dich zu Gott gezogen, hat dir Christus lieb gemacht oder aus irgendwelchen anderen Gründen, bist du am Ende doch von Gottes Geist hier hingezogen. Denn Gott ist es, der uns zusammenführt. Und am Ende ist es so, dass es Gott ist, der uns alle mit sich zusammenführt. Nicht nur uns hier zusammen, sondern vor allem uns alle mit ihm zusammenführt. Gott will in Gemeinschaft mit uns sein. Und wenn ich sage uns, dann meine ich nicht nur uns, die wir uns vielleicht Christen nennen und hier sitzen, sondern uns alle Menschen will Gott miteinander zusammenführen. Das ist sein Ziel. Und er will das ohne Ausnahme tun und er will das gerne ohne Grenzen tun. Wenn wir ehrlich sind, gibt es da natürlich schon die ein oder andere Grenze, die wir im Kopf so ziehen. Auf diese Grenzen komme ich heute in der Predigt noch zu sprechen an späterer Stelle. Vorher will ich euch mit in einen Bericht hineinnehmen und der ist besonders herausfordernd, denn in diesem Bericht aus Apostelgeschichte 10, da erfahren wir, wie Gott entgegen unserer Grenzen arbeitet und an die Mauern klopft. Von Gottes Geist gibt es viel zu lernen und so ging es auch Petrus. Ich lese aus Apostelgeschichte 10, ab Vers 21. Petrus stieg zu den Männern hinab und sagte, also Petrus hatte gerade gebetet auf dem Dach bei Gästen, wo er untergebracht war. Petrus stieg zu den Männern hinab und sagte, siehe, ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Und sie antworteten, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf steht, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus zu holen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ er sie eintreten und nahm sie gastlich auf. Tags darauf machte er sich mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Da sagte Cornelius, vor 4 Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der 9. Stunde in meinem Haus. Siehe, da stand ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deine Almosen wurde vor Gott gedacht. Schick jemanden nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus eines des Gerbers Simon am Meer. Sofort habe ich nach dir geschickt. Und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Da begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Was lernt Petrus? Die beiden Männer, Petrus und Cornelius, sie kennen sich nicht. Sie sind aus völlig unterschiedlichen Völkern. Cornelius, ein Römer, der für den Staat arbeitet. Petrus, der Jesus-Nachfolger, der ein Jude ist. Aber beide Männer, so unterschiedlich sie sind, stehen im Gebet vor Gott, vertrauen ihm und hören auf ihn, sind an Gott dran. Und sie lassen sich beide durch Gottes Geist leiten. Ja, sie beten. Sie hören und sie sehen. Einer hat eine Lichtgestalt, ein Engel kann davon berichten, er wird angesprochen, hat eine Vision, also Petrus, davor ist diese berühmte Vision, wo vom Himmel ein Tuch kommt mit Dingen, mit für ihn bis dahin unreinen Dingen, die er jetzt essen soll und er weigert sich im Traum und Gott sagt, nee, mach mal, passt schon. Oder ein Engel sagt das. Also der wird vorbereitet auf diese Begegnung mit Cornelius und Cornelius hat eine ähnliche, aber ganz andere Begegnung, auch mit einer leuchtenden Gestalt, die ihm gut zuredet und sagt, öffne dich, passt, lade den und den ein, hol den mal rein. Gott bringt Leute zusammen, die beten, hören und sogar also ganz herausstechende Erscheinungen erleben. Sie treffen sich und dann erkenne ich in dieser Geschichte, dass Gott Ziele verfolgt mit uns und auch mit diesen beiden. Gott verfolgt Ziele. Den Beteiligten soll etwas klar gemacht werden. Sie sollen etwas lernen. Ich habe 2 Punkte. Uns soll nichts im Weg stehen. Und uns, damit meine ich jetzt jeder von uns hier, der das jetzt hört, aber auch jedem Menschen, der zu uns auf dieser Welt gehört. Gott wendet sich dir zu und dem steht nichts im Weg. Das macht er, das sagt er. Nichts steht Gott im Weg auf dem Weg zu dir. Keine Sünde, keine falsche Tat und kein falsches Essen. Nicht deine Nationalität, nicht deine religiösen Vorstellungen und auch nicht deine abwesende Reinheit. Es kann sein, dass du dir selber zuschreibst, dass du nicht rein genug bist. Ich nenne es mal diesen kultischen Begriff aus dem Judentum, der aber eine Tradition immer noch bis zu uns hat. Nichts, von dem du über dich selber sagst, da bin ich nicht gut genug, steht Gott im Weg. Und auch nicht, wenn andere dir zuschreiben, dass du nicht gut genug bist. Dann steht dir trotzdem nichts im Weg zwischen Gott und dir. Das ist das eine. Uns soll nichts im Weg stehen. Das andere, was Petrus lernt und der andere und was wir vor allem lernen, das nehme ich damit, ist, wir sollen Gott in Gebet und Tat begegnen. Das ist nämlich das, was sich durch diese ganze Geschichte zieht. Dass die beiden Männer im Gebet leben und Gott vertrauen und darauf sich einlassen, was Gott ihnen so mitgibt und angedeihen lässt. Und am Ende sagt ja Petrus das nochmal, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Der Zugang zu Gott findet statt über zwei Dinge, eben die Petrus am Ende gesagt hat, über die Gottesfurcht und das Richtige zu tun. Also wer Gott fürchtet und das Richtige tut, der ist schon direkt, der ist schon dran an Gott. Das sind die Dinge, wo man sagen kann, du damit gehst du Gott entgegen auf dem Weg, wo er dir entgegenkommt. Gottesfurcht, will ich mal kurz ein bisschen entschlüsseln, verstehe ich als Gott zu lieben. Also ihn zu fürchten, heißt nicht vor ihm zu zittern aus Angst, sondern diese unvergleichbar große Liebe, die ich nicht verstehen kann, mich der wagen, mich zu öffnen. Und ehrfürchtig darauf zu warten und mich ihm zuzuwenden. Und darauf zu warten, dass etwas passiert, etwas Lebendiges, dass Gott mit mir in Verbindung tritt. Das ist für mich Gottesfurcht. Und das Richtige zu tun, was Petrus hier sagt, ich stelle mir vor, oder ich denke an das, was Jesus gesagt hat, zusammenfassend. Das Richtige zu tun bedeutet, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist sozusagen alles enthalten. Also liebe Gott, wende dich ihm zu und tu das, was Gott gefällt, liebe deinen Nächsten und orientiere dich daran. Jetzt hat Petrus am Ende gesagt, dass Gott in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Das könnte man jetzt als Ausschlusskriterium verstehen. Ja? Also dass man sagt, also nur wer Gott fürchtet und tut, was recht ist, ist bei Gott willkommen. Das passt aber nicht zum Rest der Geschichte. Denn diese Geschichte ist ein schrankenloses Willkommen. Ist eine Geschichte, wo Gott über Schranken hinweg Menschen zusammenführt. Und so verstehe ich also diesen Ausspruch von Petrus, Gott ist in jedem Volk willkommen, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Bedeutet, dass das einfach zusammen passiert. Wenn ich mich Gott anschließe, von Herzen, weil ich hoffe, weil ich Gott liebe, dann werde ich immer mehr lernen, das Richtige zu tun und Gott zu lieben und ihm zu nahen und werde dann Leute mit reinnehmen. Werde einfach das leben und werde das tun. Und werde eben keine Schranken aufbauen und sagen, du bist nicht bei Gott, und weil du nicht das tust, was er macht. Das ist zu einfach. Jeder aus jedem Volk ist willkommen und das wird hier neu verstanden von Petrus. Das bedeutet, Gott ist unparteiisch. Stellt sich nicht auf die Seite des einen Volkes und zu dem anderen Volk nicht. Gott bevorzugt niemanden. Sein einziger Anspruch an uns ist, dass aus dieser Vertrauensbeziehung zu ihm heraus auch Taten folgen, die seinem Wesen entsprechen. Das lernt Petrus. Was lernen wir? Wenn Gott sich seinen geliebten Menschen zuwendet, dann sollst du das bitte nicht eingrenzen. Und das ist das, was Herr Petrus hier in dieser Geschichte erlebt und lernt. Dieser Bericht, der bringt mich dazu, über meine Eingrenzungen nachzudenken, die ich anderen mache. Über die Eingrenzungen, die ich an andere anlege, wenn ich über sie nachdenke. Und das rumort schon in mir, muss ich sagen, weil das nie einfach ist. Ich habe Emotionen, die lassen sich nicht so einfach abstellen. Aber Gott sagt schon, also Daniel, du musst ein bisschen gucken, dass die Grenzen nicht andere einengen, die du ziehst in deinem Kopf. Vielleicht muss ich auch über die Grenzen nachdenken, die ich mir selber ziehe, die ich mir selber mache, oder die ich irgendwo gelernt und unbewusst angenommen habe. Ich bin mir sicher, es gibt Grenzen in unseren Köpfen, die wir übernommen und gelernt haben, über die es sich lohnt, einmal nachzudenken. Wie funktionieren Eingrenzungen? Eingrenzungen haben die Eigenart, dass eine gezogene Grenze zwei verschiedene Bereiche voneinander trennt. Das ist die Aufgabe einer Grenze. Es werden durch Eingrenzungen oder Ausgrenzungen Gegensätze geschaffen und verstärkt. Mit dieser Petrus-Geschichte hier im Hinterkopf kannst du ja mal deine inneren Gegensätze, die da geschaffen wurden oder geschaffen sind, überprüfen und in Frage stellen. Und ich möchte mal einige typische Gegensätze nennen, die in unserer christlichen Welt und Prägung eine Rolle spielen. Und vielleicht drehen wir mal kurz eine Runde darüber, ob es sich lohnen würde, diese Grenzen oder diese Unterschiede ein bisschen aufzuweichen oder mal beiseite zu schieben oder aufzulösen. Der große Unterschied zwischen gläubig und ungläubig. Wo ziehen wir die Grenze zwischen Gläubigen und Ungläubigen? Und warum tun wir das? Und mit welchem Nutzen? Oder der Unterschied zwischen bekehrt und nicht bekehrt. Was ist der Zweck davon? Oder was bringt uns die Unterscheidung zwischen bekehrt und gottlos? Oder der Unterschied zwischen Kirchenchrist und wiedergeborener Christ. Wir hier drinnen, die da draußen. Oder die Welt und Gottesreich. Wo ziehst denn du die Grenze zwischen der Welt und Gottesreich? Ich glaube, wir hätten alle etwas unterschiedliche Vorstellungen davon, was das bedeutet. Diese Unterschiede oder diese Grenzziehungen, die ich gerade genannt habe, die haben allermeistens natürlich ihren Ursprung irgendwo in der Bibel. Die Frage ist aber schon, wie wir mit diesen Grenzen umgehen. Sind es überhaupt Grenzen? Haben wir sie gemacht selber oder verstärken wir sie unnötig? Verhärten sich da vielleicht die vermeintlich scharfen Gegensätze nur in unserem Kopf? Meistens bringen die hartgezogenen, verhärteten Unterschiede mehr Schaden als Nutzen. Das ist meine These zumindest. Zum Beispiel eine ach so klare Trennung zwischen gläubig und ungläubig, die nützt nur denen, die sich selbst als Gläubige bezeichnen. Weder wird dadurch jemand gläubig, noch bringt es irgendjemanden voran. So funktioniert es auch mit den ganzen anderen Gegensätzen. Ich halte es für ziemlich wichtig, dass du dich immer mal wieder fragst, sind meine Abgrenzungen, die ich so im Glaubensleben im Kopf habe, erstens überhaupt zutreffend und wem nützen sie eigentlich? Führen sie dazu, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen? Hätte Petrus seine innere Grenze nicht auflösen lassen durch den Geist Gottes in dieser Geschichte, hätte es eine Begegnung zwischen ihm und Cornelius nicht gegeben. Dann hätte er die Gesandten von Cornelius aus Caesarea wieder nach Hause geschickt von Joppe aus. Hätte er gesagt, nein, ich bin ein Jude, ihr wollt mich zu einem Römer ins Haus nehmen, das geht nicht. Dann wäre wenig Segen entstanden aus dieser Begegnung. Erreiche ich mit Grenzziehungen, dass Gott Gemeinschaft mit seinen Menschen bekommt. Meistens dienen die Schwarz-Weiß-Abgrenzungen nämlich eigentlich nur als billige Selbstvergewisserung des eigenen Glaubenssystems. Und zwar immer auf Kosten der anderen. Je schwarz-weißer die Abgrenzung, desto einfacher macht man es sich. Und umso schlechter steht es um das Glaubensleben von Menschen. Und umso mehr Schaden, Vergiftung und Opfer produziert man. Das haben manche Pharisäer innerhalb des jüdischen Glaubens damals schon gemacht. Jesus hat sich mit ihm unterhalten und ihm gesagt, dass er das doof findet. Da hat er kein Interesse dran gehabt. Er hat den Weg zu Gott aufgemacht und sie eingeladen, da nochmal drüber nachzudenken. Und das ist gelinde ausgedrückt. Jesus hat sich dafür eingesetzt, dass religiöse Grenzen abgerissen werden, damit Menschen Gott näher kommen und die Ernsthaftigkeit der Gottesbeziehung klar gemacht wird. Ich denke, dass bei der Frage, wie willst du Gott nahen und folg ihm nach, da ist eine relativ klare oder eigentlich ein klarer Ruf Jesu immer. Dass er sagt, vertrau dich Gott an, kehr um, Gott ist da. So, das ist, glaube ich, das Klarste, finde ich zumindest, im christlichen Glauben. Die ganzen anderen Dinge, das sind Grenzen, über die man nachdenken muss. Ich will dabei mitmachen, was Jesus gemacht hat. Versuchen wenigstens, Grenzen abzureißen, damit Menschen Gott näher kommen. Gott wendet sich dir frei zu, also stelle auch anderen nichts in den Weg. Das ist etwas, das wir lernen können. Ich möchte noch ein abschließendes Wort sagen zur Rolle des Gebets, denn das ist ja der Schlüssel, über den die Männer, über die wir gehört haben, hier zusammenkommen. Gott will zu jedem Menschen in Beziehung treten. Er ist uns zugewandt und unsere Antwort darauf findet ja im Gebet statt. Das Gebet ist das Erste, womit ein Mensch mit Gott in Kontakt tritt. Das ist das, wo wir immer noch tagtäglich mit Gott in Kontakt treten. Bei Petrus und Cornelius war es das Mittel, um überhaupt in Kontakt zu kommen, wodurch alles passiert und ins Rollen kommt. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das Gebet ist der Pulsschlag des Glaubens. Das Gebet, das wiederkehrende Gebet, ist der Pulsschlag des Glaubens. Im Gebet schmelzen Grenzen weg. Im Gebet kehrt Frieden ein. Frieden kommt, wo Grenzen kleiner werden. Geh ins Gebet und lass den Geist Gottes deine Grenzen überwinden. Das ist mein Mutmacherspruch für heute. Geh ins Gebet und lass den Geist Gottes deine Grenzen überwinden, egal wie sie aussehen. Verabschiede dich von dem, was einengt. Dein Herz soll Frieden finden. Genauso wie das Herz eines jeden Menschen, der heute noch nicht weiß, wer Gott ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für Menschen beten und mit ihnen beten. Auch wenn jemand Jesus noch nicht so ganz vertraut, auch wenn jemand nur einen Fuß in den Glauben reinsetzt und noch viele Fragen hat, auch wenn du nach deinen Maßstäben vielleicht sogar noch Grenzen ziehst, dann bete trotzdem. Und wenn du dich vielleicht selbst nicht als ganz richtig ansiehst, egal warum, egal wo du sagst, das ist doch so ein großes Defizit, dann trau dich zu beten. Gott wartet sehnsüchtig auf dich. Denn das steht fest, Gott heißt dich in seiner Nähe willkommen. Er hat die Brücke geschlagen zwischen sich und dir. Er war ein Mensch in Jesus Christus und hat uns seine Liebe und Kraft gezeigt und bewiesen. Jesus Christus ist unser Friede. Und er ist für alle da. Der Frieden Jesu, der soll uns prägen, damit wir in einer Welt, in der Friede ja immer fehlt, eine gute Gemeinschaft sind, in der Gottes Geist weiterarbeitet und in Freiheit führt. Im Prinzip das Ganze, was in dieser Geschichte, die uns hier erzählt ist, in der Apostelgeschichte, passiert ist. Wendet euch zu Gott, lasst den Geist wirken und geht seine Wege durch Mauern und Grenzen hindurch. Und deswegen wünsche ich dir, dass Gottes Friede mit dir ist. Amen.